Die 1.000 € Prämie für Millionen Arbeiter und Angestellte fällt komplett aus. Über Sinn und Nutzen so einer Prämie kann man streiten, nicht aber über das Chaos im Kanzleramt. Das ist indiskutabel.
Dass Friedrich Merz kein Interesse an Klimaschutz hat, ist offensichtlich. Das gilt auch für die ehemalige Gaslobbyistin und Wirtschaftsministerin Reiche. Hätten die beiden den Ernst der ökologischen Krise verstanden, hätten sie ja längst gehandelt.
Es geht um mehr als Technologie. Es geht um die Frage, ob wir unsere Zukunft selbst gestalten oder ob wir gestaltet werden. Die Antwort ist klar. Wir müssen gestalten.
Dieses Geschäftsmodell ist einfach krank. Ein schwimmender All-Inclusive-Traum für wenige, bezahlt von allen anderen. Kreuzfahrten. Und diese vier Themen, die besprechen wir heute mit unseren beiden Gästen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer und der erste Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Carsten Wildberger. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Schön, hier zu sein.
Herzlich willkommen.
1.000 € Entlastungsprämie sollte es geben, hat diese Koalition ursprünglich mal versprochen, ist dann allerdings krachend an den Bundesländern gescheitert. Nikolaus Blome, Ihre Meinung dazu?
Avanti dilettanti, die Regierung verstolpert die nächste Bürgerentlastung. Die 1.000 € Prämie für Millionen Arbeiter und Angestellte fällt komplett aus. Über Sinn und Nutzen so einer Prämie kann man streiten, nicht aber über das Chaos im Kanzleramt. Das ist indiskutabel. Weder Wirtschaftsverbände noch Bundesländer wurden vorab gefragt, ob sie auch mitbezahlen würden, was die Bundesregierung da plötzlich versprochen hatte. Das Kanzleramt hat das Projekt schlecht gemanagt. Die Bundesländer haben es ohne Mitleid abgeschossen. Ein Misstrauensvotum gegen Friedrich Merz. Politik ist auch ein Handwerk. Das muss man können. Und wer es nicht kann, der soll es besser bleiben lassen.
Ja, also ich bin Mitglied der Regierung und da kann ich nur sagen, da gehört sich nicht jetzt von der Seitenlinie Haltungsnoten zu verteilen und einfach zu kommentieren. Dass das nicht gut gelaufen ist, glaube ich, das wissen wir alle. Kritik gab es ja auch, die muss man auch mehr als ernst nehmen, von den Arbeitgebern zum Beispiel. Aber ich glaube, es geht um noch eine andere Sache. Erstens, was mich persönlich ärgert, ist, dass diese Situation jetzt dazu führt, dass man eigentlich das, was in der Regierung auch vieles im Guten passiert, reduziert auf sozusagen, es würde nichts funktionieren. Das entspricht nicht den Tatsachen und nichtsdestotrotz ist das jetzt natürlich keine gute Situation. Es zeigt aber auch noch was anderes. Es zeigt, wie schwierig es ist, unter enormen Druck, der permanent herrscht, der auch entsprechend nochmal aufgeheizt ist von der Erwartungshaltung, zu Lösungen zu kommen. Und wenn es dann teilweise dann auch sehr unter Zeitdruck passiert, dann passieren auch Fehler. Das ist keine Entschuldigung, es ist nur eine Erklärung. Und ich glaube, es ist deshalb wichtig, dass man jetzt die Situation trotzdem nutzt, zur Ruhe zu kommen. Wir haben große Reformvorhaben vor uns liegen.
Ich war nur überrascht, mit welcher Nonchalance, mit welcher Bereitschaft die Bundesländer, auch die CDU, die SPD und die SPD und CDU geführten Bundesländer das einfach weggepustet haben. Das finde ich, bei allem ist ja nur deutlich geworden, Chaos im Kanzleramt, fand ich das auch eher erschreckend, dass die Bundesländer einfach sagen, ist uns ganz egal, diese Regierung stolpert sowieso, dann stecken wir noch einen Stock dazwischen.
Wobei, da muss man ja natürlich auch sagen, dass man schon auch nicht zustimmen muss, wenn es eine schlechte Idee ist oder war in diesem Fall. Und da gibt es ja diverse Ökonomen, also was mich immer wieder verwundert, die Bundesregierung macht das ja nicht alleine, sondern es gibt viele, viele Experten, Ökonomen, die im Vorfeld gesagt haben, gewarnt haben, das ist nicht die richtige Art und Weise, auf diese Krise zu reagieren. Und in beiden Fällen, sowohl beim Tankrabatt als auch bei dieser 1.000 € Entlastungsprämie, hat man nicht auf sie gehört. Die ganze Expertise ist offenbar verpufft. Also das erklärt sich mir eigentlich nicht, auch wenn es einen hohen Druck gibt.
Ja, also jetzt mal Tankrabatt. Also von den Experten kann ich Ihnen jetzt die ganze Palette nehmen, was es da an Vorschlägen gibt. Ja, der Druck war enorm hoch, jetzt 17 Cent runter. Dann ist die Frage, ach, das kommt ja eh nicht durch. Ich weiß deshalb, dass es wahrscheinlich doch ein Stück weit angekommen ist, weil man nicht mehr darüber berichtet hat. Nichtsdestotrotz, in der anderen Sache ist klar, dass die Kommunikation, das muss besser laufen. Und gleichzeitig liegt es aber auch ein Thema offen. Sobald es natürlich um Finanzierungsfragen geht, auch zwischen Länder und Bund, ist, sage ich mal, etwas, da braucht es dann halt noch mehr Kommunikation. Aber das ist jetzt etwas, Da muss man aus der Situation entsprechend lernen. Ich will aber nur noch mal da sagen, unter extremen, sagen wir, Drucksituationen, da muss man Acht geben, dass man dann halt auch nicht sozusagen sich zu sehr treiben lässt. Und das sage ich natürlich auch selber in den Spiegel guckend als Teil dieser Regierung.
Aber ist nicht ein Teil von dem Druck auch der Erwartungsdruck, den sich Mitglieder der Regierung selbst gebaut haben, also diese unglaublichen Ankündigungen, die ewig gemacht haben, das Poltern auch von Friedrich Merz noch in der Opposition damals, diese Unerbittlichkeit, dass dieser Druck jetzt so groß ist, hat natürlich externe Gründe, aber auch ganz viel die Art und Weise, wie bisher Politik gemacht wurde, dass man bisher von Friedrich Merz so Töne gehört hat im Sinne von, ich komme da, dann wird's alles gut. Und das heißt, unter diesem selbstgebauten Druck scheint da jetzt einiges zu zerbrechen. Und in Sachen externe Schocks frage ich mich natürlich, ist da jetzt die Annahme, dass das weniger wird? Also in den nächsten Jahren werden wir ja nicht absehbar weniger Krisen haben. Das heißt, gibt es da jetzt über Mechanismus, das zu reflektieren und zu überlegen, wie lernen wir daraus? Weil sozusagen die Rahmenbedingungen werden jetzt ja nicht radikal andere werden in der Zukunft.
Naja, aber man muss ja fairerweise sagen, dass der letzte Schock, der das Wachstum für dieses Jahr und möglicherweise auch fürs nächste gegen Null fahren wird, kommt von Donald Trump. Und das konnte jetzt wirklich keiner ahnen, dass Donald Trump glaubt, er könnte die Straße von Hormuz, also den Nachschub mit Öl und den ganzen Rohstoffen, auf und zu machen wie so eine Fliegenklappe.
Es gab schon viele, die das geahnt haben.
Also das eine, die eine ist, was konnte man wissen? Ich würde sagen, andere Schocks, gerade Stichwort ökologische Schocks, die werden ja seit, da wird seit Jahren vorgewarnt.
Das war jetzt, weshalb wir über Tankrabatt und all das reden und jetzt diese Havarie in Anführungsstrichen der Bundesregierung an dieser einen Stelle.
Na, da
kommt ich, wegen der Straße von Hormuz und diesen am Ende leider nicht durchdachten oder nicht durchgezogenen Angriff.
Das ist jetzt sehr nachsichtig formuliert, denn das zum Beispiel eine Industrienation aufzubauen auf einen Exportüberschuss und fossile Abhängigkeiten in einer Welt mit irgendwelchen wild gewordenen fossilen Autokraten nicht die sicherste aller Herangehensweisen ist, bei aller Liebe, aber das ist jetzt nicht out of nowhere, dass aber externe Schocks da sind, die man nicht kontrollieren kann, keine Frage. Das heißt aber trotzdem braucht ja in Richtung Handlungsfähigkeit gesprochen, brauchst ja eine Strategie, dann auch mit den nicht vorhersehbaren Schocks besser umzugehen, als in dieser Form von Kasperle-Theater, was wir bisher gesehen haben.
Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir nicht an einem Beispiel versuchen, alle politischen Botschaften und Dinge, die man hier reinpacken will, alles reinzupressen in das eine Beispiel. Da müssen wir schon mal ein bisschen auseinanderhalten. Also die ganzen Stimmen, die heute sagen, ach, Exportwirtschaft, und das ist ja alles falsch, hätten sie doch mal was vor 10 Jahren gesagt und nicht jetzt, wenn es jeder sieht und im Rückspiegel, vor allen Dingen dann, wenn man am Ende sowieso nur kommentiert und nicht in der Pflicht ist, umzusetzen. Das ist ein Thema, wo ich sowieso habe, ein Thema habe, wo diese Kommentierungskultur, es reicht halt aus, das Problem zu benennen, das ist halt schon was anderes, wenn man im Maschinenraum ist. Die Situation jetzt nur an den Tankstellen, die sich innerhalb von 2-3 Wochen ja dramatisch verändert hat, der Druck auch von außen, und ich verstehe natürlich auch die Menschen, war enorm hoch. Wir können jetzt nicht so tun, als ob das nicht alles stattgefunden habe. Und das in einer wirtschaftlichen Zeit, wo es sowieso für die Menschen sehr herausfordernd ist, da denke ich, ist es schon geboten gewesen, ein Signal zu geben, dass man drauf hört. Ich finde, die 17 Cent, jetzt kann man linksrum, rechtsrum, es wird immer wieder jemanden geben, wenn sie das so machen, dann haben sie 5 andere, die dann erzählen, warum das nicht richtig ist.
Es gab diesen Direktzahlmechanismus, das wäre modern gewesen.
Es lässt sich doch nicht wegreden, dass an dieser Stelle die Regierung wirklich das komplett fehlgemanagt hat. Also sie waren lange selbst Manager. Wie das passieren konnte, dass man erst etwas total verstolpert, offensichtlich ohne eigene gute Vorschläge jetzt aus Unionsperspektive in dieses Treffen reingeht, dann angeblich einen Vorschlag der SPD einfach so annimmt. Jetzt fängt dieses Hin und Her der Schuld, dass man jetzt sich gegenseitig irgendwie zuschiebt. Söder sagt, das war eine SPD-Idee, wir hatten damit eigentlich gar nichts zu tun. Also da muss man, das kann man doch nicht wegreden, dass da wirklich große handwerkliche Fehler insgesamt in dieser Koalition, und das ist eben nicht das erste Mal, passieren.
Ich habe ja, glaube ich, eben gesagt, ich war erst beim Meeting nicht dabei, ich glaube, Sie jetzt auch nicht. Ich habe eben gesagt, dass in Drucksituationen, wenn man sehr getrieben ist, Dinge kurzfristig zu entscheiden, dass es da eher geeignet ist, trotzdem in der Krise runterzufahren. Das ist manchmal etwas schwierig, weil die Welt drumherum etwas lauter wird.
Lieber mal runterfahren in der Krise, statt irgendwie noch zu
beschwören. Ich bin Teil der Regierung, ich erteile keinem einen Rat, aber aus meiner eigenen Erfahrung in einem anderen Umfeld, und das ist jetzt hier noch mal etwas größer, ich glaube, wenn man sich das Land anschaut mit den vielen Krisen, sollten wir auch ein bisschen mal Respekt davor haben, vor dem, was um uns herum passiert. Ich glaube, dass in einer Krise immer gut beraten ist, entgegen dem Trend eher runterzufahren. Das ist natürlich, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, außerordentlich schwierig. Und da hilft es, besonnener zu sein. Ich glaube, dass alle Beteiligten daraus jetzt auch lernen. Und wir haben wichtige Reformvorhaben vor der Brust, die wir jetzt gemeinsam angehen müssen. Und mein Wunsch und auch mein Beitrag wird sein, dass wir das gemeinsam hinbekommen.
Aber ich habe so ein bisschen Zweifel, ob das Handwerk dafür reicht. Also Sie haben recht, großer Druck und von draußen rufen alle rein, ihr müsst was machen, ihr müsst was machen. Daran sind wir ja auch beteiligt. Ich meine, sogar so eine Runde ist an so einem Konzert oder in so einem Konzert eine Stimme. Nur jetzt wird es wirklich auf Handwerk ankommen, ist mein Eindruck. Ob man das zusammenziehen kann, alle einzelnen Reformvorhaben, was wahrscheinlich taktisch, strategisch klüger wäre. Und da habe ich echte Zweifel,
also jetzt, das steht. Wir können in der Sache, da gibt's ja jetzt keine zwei Meinungen. Ich glaube, das wird auch jeder für sich, wird auch jeder, glaube ich, so mehr oder weniger so sagen. Da hilft's jetzt, finde ich, auch nicht jetzt mit Fingerpointing. Wir müssen das Thema jetzt gelöst kriegen. Ich finde nur eine Sache nicht gut. Wenn wir jetzt grundsätzlich sagen, kein Handwerk. Wenn Sie sich trotzdem mal anschauen, wie viele Vorhaben trotzdem auch Staatsmodernisierung, Entlastungen durchgeholt worden sind. Auch Modernisierungsagenda föderal mit den Ländern gemeinsam, als ein Beispiel. Das gab es in Vorgängerregierungen nicht in dieser Zeit. Brauchen wir mehr davon? Ja, natürlich. Und die ganzen Reformen, die jetzt alle erwarten, das sind Reformen, die sind 20 Jahre liegen geblieben. Eine Gesundheitsreform, Pflegereform, Steuerreform.
Und auch ein neues Heizungsgesetz. Und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Das ist nämlich eines der Gesetze. Sie haben ja die perfekte Brücke gebaut, bei dem die Regierung erstaunlich schnell
Gesetz,
gearbeitet hat.
Sie bezeichnen das als Reform. Ich bezeichne das noch nicht mal als Reform.
Okay.
Auch für manche ist das sehr, sehr wichtig, glaube ich.
Gebäudemodernisierungsgesetz. Ich glaube, es ist für uns alle sehr, sehr wichtig. Luisa Neubauer mit ihrer Meinung dazu.
Werbung.
Bonprix wird 40. Und das feiern wir mit... What? 40? Wie kann das denn schon sein? Wie geht es jetzt weiter? Ganz klar! Wir feiern das und 4 Jahrzehnte immer genau deinen Style. Feiere mit und sichere dir viele tolle Goodies, Rabatte und noch mehr. Jetzt auf bonprix.de und in der Bonprix-App.
Werbung Ende.
Dass Friedrich Merz kein Interesse an Klimaschutz hat, ist offensichtlich. Das gilt auch für die ehemalige Gaslobbyistin und Wirtschaftsministerin Reiche. Hätten die beiden den Ernst der ökologischen Krise verstanden, hätten sie ja längst gehandelt. Doch nicht nur die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen wird aktuell ignoriert, auch die eigenen politischen Versprechen sowie deutsches und europäisches Recht. Der Entwurf nämlich für ein neues Heizungsgesetz würde all das unterwandern. Weder Klimaziele noch EU-Vorgaben für Gebäudeeffizienz lassen sich damit erfüllen. Im Sinne ihrer fossilen Ideologie scheint die Union bereit, rechtsstaatliche Prinzipien zu durchbrechen, die sie sonst vehement verteidigt. Das ist nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein demokratisches Drama. Eine Tragödie wäre es, wenn die SPD diesen Weg mitgeht.
Demokratisches Drama ist schon, das ist jetzt schon maximales Tremolo. Ich finde, ich hätte es wesentlich dramatischer gefunden, wenn aus der Wahlentscheidung bei der Bundestagswahl nichts hervorgegangen wäre, was den Klimaschutz bzw. die Art und Weise, wie er bis dato regierungsamtlich betrieben worden ist, unter der Ampel vor allen Dingen, überhaupt nicht in Frage gestellt hätte. Aus diesem Wahlergebnis musste zumindest ein gewisser Kurswechsel erfolgen. Ob der jetzt zu viel ist oder zu wenig, können wir gleich diskutieren. Aber dass das alles so weitergeht und damit unter Beweis gestellt wird, weil es weitergeht, war es ja richtig, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Und die Prognosen finde ich sehr, sehr steil, dass das alles jetzt daneben gehen muss und nicht erreicht werden kann.
Ja, das werden wir, also da sind sich Experten weitgehend einig mit diesem Entwurf vom Heizungsgesetz, in dem man sagt, ihr könnt letztendlich Open End in Deutschland fossile Heizung einbauen und betreiben. Da muss man jetzt keine Mathematikpromotion in der Tasche haben, um zu sehen, das geht in Sachen Klimaziele nicht auf, in Sachen Klimaneutralität. Das alles wäre nicht so dramatisch, würde eine Regierung nicht gleichzeitig behaupten, man würde Klimaziele einhalten. Man ist in einen Wahlkampf gezogen mit der Prämisse, bei uns haltet ihr Klimaziele ein, liebe Wählerinnen und Wähler. Bei uns bekommen sie beides, einen fossilen Rollback und alle Verbote weg und Habeck nie wieder. Aber keine Sorge, wir halten auch die Klimaziele ein. Und das ist schlicht verlogen, das ist unverantwortlich. Und jetzt stehen wir da. Und nebenbei hatte man natürlich von Anfang an ein Drama, dass man einen Wahlkampf geführt hat gegen ein Heizungsgesetz, was es so ja gar nicht gab. Also da hat man über ein Heizungsphantom gesprochen. Der Habeck kommt jetzt in euren Keller rein, das machen wir alles nicht mehr. Das ist einfach ein bisschen peinlich. Und natürlich hätte man jetzt, ein Jahr später, jede Möglichkeit gehabt, auf eine fossile Krise zu verweisen und zu sagen, Leute, die Bedingungen haben sich verändert, wir sind eine handlungsfähige Regierung, wir reagieren auf externe Schocks und den Druck. Natürlich müssen wir unsere Politik anpassen.
Also wir wollen uns jetzt nicht die ganze Zeit Zahlen um die Ohren hauen, aber eine dann doch in der letzten, glaube ich, vom Umweltbundesminister, vom neuen SPD, aufgelegten Klimaschutzprogramm wird prognostiziert, auch mit Hilfe des Umweltbundesamtes, dass das Ziel 2030 zu 63% Reduktion erreicht wird. 65 müsste man schaffen. Und nun wollen wir mal gucken, ob das nicht vielleicht doch noch klappt. Also so weit geht das jetzt das nicht auseinander, dass man so, dass man rufen kann, hier werden Verfassungen gebrochen.
Das unter der Prämisse eines alten Heizungsgesetzes. Das war noch unter der Annahme, es wird einen Einbaustopp geben für fossile Heizungen. Jetzt bekommen wir ein neues Gesetz und natürlich zwei andere große Gesetzespakete, die beide die Energiewende unterwandern. Diese Sachen sind längst dahin. Und wie gesagt, da geht es nicht um...
Der Vorschlag ist von vor zwei Wochen.
Ja, und da wurden alte Zahlen verwendet. Das ist wirklich dramatisch. Ich würde nur in einem Punkt widersprechen. Ich fände, es wäre jetzt definitiv noch schlimmer, wenn diese Regierung aktiv sagen würde, sie ignoriert die Klimaziele. Ja, es stimmt, sie kann eigentlich mit der aktuellen Politik die Klimaziele nicht einhalten. Und trotzdem, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass sie sich grundsätzlich daran hält und daran bleibt. Denn das sind ja auch Gesetze. Also wir haben ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, es gibt ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs, es gibt ein Verwaltungsgerichtsurteil. Wir müssen uns daran halten. Das ist auch gar keine Debatte.
Ja, natürlich
Debatte
soll sie das machen, aber man wiegt Menschen in der falschen Sicherheit und singt ihnen irgendwie das ökologische Lummerlied, während man die Energiewende boykottiert, sich weiter dann abhängig macht von fossilen Autokraten. Und was sagen Sie dazu, Herr Münch?
Ja. Wenn man zu Wort kommt, kann ich was dazu sagen. Und, vielleicht ist es hilfreich, wenn wir das verbal mal so eine Ecke einmal runterfahren, damit wir überhaupt diskutieren können. Ne? Sonst bleibt man so mit der Headline-Ebene so auf Behauptungen stehen. Erstmal finde ich es sehr gut und wichtig, dass es Menschen auch aktiv gibt, denen Klimaschutz wichtig ist, und haben wir es gemeinsam. Und ich brauche bei dem Thema auch keine Vorlesung, weil als ich noch jung war, zu Schulzeiten, war ich damals schon fasziniert von den Erneuerbaren. Vielleicht kennen Sie noch den Grovian. Das war in Schleswig-Holstein eine der ersten Versuchsanlagen, Windanlagen. Da bin ich damals noch hingefahren, habe mir das angeschaut. Aber wir müssen uns jetzt mal ehrlich machen. Das Schlimmste, was wir dem Klima angetan haben in Deutschland, war die Energiewende in dieser Form ideologisch unter Verleugnung von ersten Prinzipien, namentlich Physik, zu machen. Ich kann Gesetze machen.
Das ist jetzt die verbale Abrüstung?
Ich mache es ja nicht persönlich. Lassen Sie sich das bitte mal erklären. Wir können jetzt zwar Gesetze machen, aber mit diesen Gesetzen schaffe ich es eben nicht, dass ich ein physikalisches Gesetz außer Kraft setze. Natürlich brauchen wir den Zubau der Erneuerbaren. Aber das größte Problem ist, dass der Zubau unkontrolliert, sehr stark subventioniert war, ohne auf die Systemdienlichkeit zu achten. Die Zukunft des Energiesystems heißt Flexibilität aktuell. Natürlich brauchen wir Erzeugung. Wir brauchen die entsprechenden Netze. Wir brauchen Speichermöglichkeiten und wir brauchen Backup-Kapazitäten. Sonst können Sie ein solches System nicht designen. Und nochmal zu dem Heizungsthema. Die Botschaft ist einfach klar, wir müssen es den Menschen nicht vorschreiben. Wenn Sie mich jetzt fragen, welche Heizung würde ich einbauen, ich würde eine Wärmepumpe nehmen, ich habe eine Wärmepumpe. Und trotzdem komme ich zu dem Schluss und muss es den Menschen grundsätzlich nicht vorschreiben. Und ich könnte Ihnen noch drei andere Argumente geben, die man auch mal ins Feld führen könnte, weil wir einerseits über Wasserstoff reden, dafür brauche ich auch Gasnetze und so weiter und so fort. Die Materie ist etwas komplizierter, als mit Schlagworten zu argumentieren.
An der Stelle muss man, glaube ich, einmal schon sagen, dass das extrem außer Acht lässt, dass es viele, viele Millionen Menschen in Deutschland gibt, die keine eigene Entscheidung treffen können über ihre Heizung, weil sie Mieterinnen und Mieter sind, die darauf angewiesen sind, dass ihre Vermieter jetzt langfristig denken. Das tun die aber nicht immer. Viele tun das hoffentlich, aber man muss einfach jetzt auch klar und deutlich sagen, dass da wirklich eine Kostenexplosion auf viele, viele Menschen hier zukommt, die überhaupt gar keine Wahl haben, sich dazu informieren und sich damit auseinanderzusetzen. Naja, aber nur zu einem ganz bestimmten Teil.
Also ich finde es jetzt nicht so unsozial.
Naja, Herr Blume, die Biotreppe, die sogenannte, da werden die Kosten nämlich nicht aufgeteilt. Hier geht es nur um die Netzentgelte in den aktuellen Gesetzen.
Das wäre dann ich, die Biotreppe.
Sind Sie Team Biotreppe?
Sehe mich als Biotreppe, genau. Mit einer Gasheizung. Aber der entscheidende Unterschied ist doch Robert Habecks Heizungsgesetz, und den habe ich nie Heizungshammer genannt, aber Robert Habecks Heizungsgesetz hätte quasi die Leute vor den Preissteigerungen in Schutz genommen, gesagt, wir bringen euch auf eine Fahrt, da wird es einmal teuer und danach aber nicht mehr. Und diese Variante ist jetzt, entscheid selbst, mach es jetzt, ja einmal teuer, oder warte auf die Treppe, die dann tatsächlich immer teurer werden wird, wenn wir bei den...
Ja, aber die Biotreppe, da müssen wir uns ja einmal ehrlich machen. Da kann uns ja niemand seriös vorrechnen, wo soll dieses Biofuel herkommen. Es gibt einen Plan für bis zu 60% Anreicherung bis 2040. Ich weiß gar nicht, ob Menschen uns gerade an dieser Stelle folgen können, aber was man letztendlich sagt, es baut sich eine Gasheizung ein und wir finden so ein bisschen Wundermittelchen, die wir da reinbauen, wie man das bezahlt, wo es eigentlich herkommt, ob es dafür jemals genug gibt, ob wir dann am Ende irgendwie Lebensmittel verbrennen müssen. Das wusste man bei den Wärmepumpen
auch nicht, als man gesagt hat, alle müssen sich
halt einbauen. Aber an dieser Stelle haben wir ja eine Wärmepumpentechnologie, auf die man setzen kann. Und das große Drama ist aber folgendes. Die Mehrheit der Leute, da bin ich total bei Ihnen, die wird sicherlich jetzt sich informieren, die wird sich langfristig gegen Richtung Wärmepumpen informieren.
Vielleicht.
Die Millionen aber, das werden Millionen sein an Haushalte, die auf fossile Heizung setzen, meinetwegen auch wieder besseren Wissens oder weil sie sich einfach viele falsche Versprechen angehört haben, die sorgen dafür, dass Menschen wie ich, die in 20 Jahren, 25 Jahren dastehen, Verantwortung übernehmen wollen für dieses Land, in einem Land stehen, was nicht klimaneutral werden kann, weil wir voll überlastet sind von fossilen Heizmechanismen, dass wir das mit anderen Fuels betreiben. Bitte, Herrgott, das ist ein Märchen. Und das heißt, heute diese sozusagen ist sich da leicht zu machen, den Leuten bloß nichts vorzuschreiben, ist die eine Sache, aber man schiebt ja die Verantwortung und diese Unmöglichkeiten so sehr auf andere junge Generationen. Und das ist im Zweifel einfach total ungerecht.
Also die Schlussfolgerung jetzt zu ziehen, dass man dadurch, dass man den Menschen die Freiheit gerade gibt, selber zu entscheiden. Es gibt viele mehr Argumente dafür, eine Wärmepumpe zu nehmen und daraus den Rückschluss zu ziehen, dass das am Ende eine Energiewende verhindern wird, die teile ich nicht. Im Übrigen möchte ich noch einen Satz dazu sagen. Ich finde es erstaunlich, mit welchem Selbstbewusstsein hier Preisprognosen getroffen werden können. Wenn Sie sagen,
auf Erfahrung.
Wenn Sie, Erfahrung nach Preisprognosen, ist niemand kann
Preise. Ja gut, das mit den fossilen Preisen hat aber in den letzten 30 Jahren nicht so gut funktioniert.
Nein, aber dann müssen Sie den Menschen auch bitte erklären, dass heute bereits aufgrund der Energiewende, so wie Deutschland sie durchgeführt hat, der Strompreis doppelt so hoch ist. Wie in den USA.
Das sind jetzt gewagte Thesen. So,
Nummer nein, zwei, zweithöchst 36 Cent pro Kilowattstunde.
Weil wir ihn besteuern, aber das könnte man ja ändern.
Die Steuern machen 30% aus, 40% Erzeugung, Netzentgelte sind raufgegangen.
Der Strompreis zahlt auch, weil wir fossilen Strom haben, der ist einfach viel, viel teurer. Ja, also dann machen Sie die ganze Zeit.
Nein, also ich finde, jetzt müssen Sie bitte, wenn Sie sagen, Sie steuern die Menschen in eine Preisfalle, dann müssen wir uns auch ehrlich machen, was hätten wir anders machen können? Rückspiegel nach vorne gucken, dass der Strompreis nicht so hoch ist und das Selbstbewusstsein, mit dem hier argumentiert wird, wie sich zukünftige Preise entwickeln, dann sollten wir das mal bitte analytisch diskutieren.
Aber Sie wollen doch nicht einmal kurz darauf eingehen, weil das ja jetzt sehr konkret war. Ich würde schon sagen, ich finde das sehr interessant, diese These, denn man muss ja schon zurückschauen, hätten wir früher erneuerbare Energien und die Netze ausgebaut, hätten wir jetzt sehr viel geringere Preise und das zeigen andere Länder, die das getan haben. Gerade in der Situation, in der wir uns befinden, mit den fossilen Energiepreisschocks.
Und wenn man zwei Zahlen dazusetzen darf, tendenziell wurden erneuerbare waren tendenziell günstiger, als man prognostiziert hat. Fossile wurden immer teurer, als man prognostiziert hat. Jetzt zu sagen, man geht schneller auf Erneuerbare, auch um sich vor Preisschocks zu... Das ist keine crazy Zukunftsschau, sondern es ist
aber das Argument bringen. Sie können das... Natürlich hätte man die Netze viel schneller ausbauen müssen. Was ich aber auch interessant finde, da sollten sich auch die Beteiligten mal ehrlich machen. Diejenigen, die das fordern, stehen häufig einem beschleunigten Netzausbau im Wege.
Das waren unter dieselben...
Und das in der
aber vielleicht sollte man es, ich muss
das, jetzt das Thema.
Altbacken, das Herr Blume hat die undankbare Aufgabe.
Das ist etwas, was wir gerade, mit Infrastrukturzukunftsgesetz erleben. Wenn ich das eine will, dann muss ich auch bereit sein zu beschleunigen und
strukturieren.
Oder Sie brauchen,
Sie brauchen eine KI, um jetzt endlich mal hier eine Zwangsbrücke zu bauen. Denn das ist Ihr eigentliches Thema, das Sie mitgebracht haben, Herr Minister. Frisst es jetzt die KI auf oder ist das die Rettung von Wohlstand und Wachstum? Ihre Meinung.
Meine Aufgabe ist es, die Menschen in diesem Land in eine Zukunft mitzunehmen, in der wir unsere Freiheit selbst in der Hand haben. Mit Wachstum und guten Arbeitsplätzen hier in Deutschland. Schauen wir nüchtern hin. Amerika und China haben ein Jahrzehnt lang den Takt vorgegeben. Bei jeder Schlüsseltechnologie. Wir in Deutschland haben zu wenig aktiv teilgenommen und eher verwaltet und Regulierung angehäuft, während die Wertschöpfung woanders entstanden ist. Damit ist Schluss. Bei den Schlüsseltechnologien, allen voran künstliche Intelligenz, betreiben wir aktive Industriepolitik. Wir stärken souveräne Lösungen, wir holen in der Digitalisierung auf, wir stützen heimische und europäische KI-Anbieter. Denn es geht um mehr als Technologie. Es geht um die Frage, ob wir unsere Zukunft selbst gestalten oder ob wir gestaltet werden. Die Antwort ist klar. Wir müssen gestalten. Dafür trete ich an.
Ich finde es wirklich sehr spannend, dass Sie für aktive Industriepolitik hier einstehen. Das hört man von der Union jetzt auch nicht immer, dass man da wirklich auch mal der Wirtschaft anscheinend einen Schubs geben muss. Ich finde das an der Stelle sehr, sehr richtig. Künstliche Intelligenz, da sollte Europa eine eigene Linie finden und selbst einen Weg finden. Ich finde es nur wirklich schade, dass in dem Zusammenhang jede Regulierung immer auch als negativ und als Bremser dargestellt wird. Wir haben es gerade erlebt, wir brauchen diese Regulierung auch, damit künstliche Intelligenz am Ende wirklich uns allen hilft. Ich muss jetzt nicht nochmal die ganze Deepfake-Diskussion herausholen, wo es gerade auf der EU-Ebene zum Glück eine Regulierung gibt, was insbesondere pornografische Darstellungen angeht. Aber ich glaube, wir sollten uns dafür hüten, Regulierung immer nur als große Bremse darzustellen. Denn gerade wenn man in den USA sich auch mal unterhält, dann sagen viele, wir sind eigentlich ganz froh. Und das ist ganz spannend, weil die unregulierte Zulassung auf den Markt hat eben auch solche dramatischen Konsequenzen. Gerade bei so einer Technologie sollte man da aufpassen.
So, also Sie haben zwei Punkte angebracht. Aktive Industriepolitik. Da muss man mal erklären, was man damit meint. Damit meine ich nicht Subventionen, sondern dass wir als Staat auch unserer Rolle als Nachfrager,
als Käufer
nachkommen, dass wir den Rahmen schaffen.
Auch indirekte Subventionen.
Nein, das sind keine Subventionen.
Dann kaufst du ein Produkt.
Nein, das sind keine Subventionen. Aber uns jetzt das Thema Regulierung, ich bin dankbar für die Frage, weil sie wieder ein Problem offenlegt. Regulierung und dann zu sagen, wenn man das sagt, wir brauchen weniger Regulierung, Regulierung sei schlecht, habe ich gar nicht gesagt. Da müssen wir klar definieren, welche Regulierung meinen wir. Sie haben angesprochen Produktregulierung. Bevor ich ein Produkt auf den Markt bringe, muss ich sicherstellen, dass es geprüft ist, dass es sicher ist. Das gilt auch für eine KI, rede ich nicht drüber. Wir haben Regulierungen wie den Digital Markets Act, den DSA, der unsere Rechte in Europa bezogen auf Plattformgeschäfte sichert. Würde ich nie auf den Verhandlungstisch legen, das sind Werte. Müssen wir haben. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn die Mentalität ist, wir regulieren schon die Entwicklungsphase weg, dass es gar nicht zu einem Produkt kommt, dann sage ich, das geht nicht. Wir brauchen viel mehr Gestaltungsfreiheit, um überhaupt ein Produkt bauen zu können. Und was wir gemacht haben in den letzten Jahren, wir haben die Märkte reguliert, bevor überhaupt was entstanden ist. Darüber rede ich. Und wir haben so viele Regulierungsformen, da muss man sehr genau unterscheiden.
Wir haben ja das Problem international, dass KI boomt und viele von diesen Datenzentren vor allem laufen mit Gaskraftwerken. Und es sind jetzt aktuell weltweit so viele Gaskraftwerke gebaut, nur um die Nachfrage nach KI zu befriedigen, dass zum Beispiel in Großbritannien schon völlig fraglich ist, ob noch Klimaziele erreicht werden können. Sie wollen jetzt KI, Sie haben ja vorhin auch nochmal betont, Ihnen ist ja auch an der Klimaneutralität gelegen. Müsste dann nicht die deutsche Strategie sein, zu sagen, wir machen KI auch hier im Standort, aber nur auf Erneuerbare und schließen kategorisch aus, dass wir dafür neue Gaskraftwerke zubauen?
Also wir haben im Energiesystem, wir haben heute, glaube ich, in der Bruttostromproduktion ungefähr 60% Erneuerbare. Natürlich wird heute jeder, der auch ein Rechenzentrum betreibt, darauf achten, dass möglichst der Mix an grüner Energie hoch ist.
Also gleichzeitig freiwillig oder weil man es festlegt?
Natürlich auch freiwillig. Weil wenn Sie Gestehungskosten nehmen, natürlich braucht mir keiner erklären, dass Gestehungskosten von einem Solarfeld, wenn die Sonne denn scheint, günstiger ist als jede andere Form der Energieerzeugung. Das Problem ist halt, es ist sogenannt intermittent. Das heißt, es hängt davon ab, dass die Sonne scheint und Sie müssen das Ganze systemisch bedenken. Insofern brauchen wir den Mix und brauchen natürlich auch andere Lösungen. Die Diskussion, die Sie anstoßen, die müssten Sie vor allen Dingen jetzt mal in China führen, in den USA führen, weil da wird gerade vor allen Dingen das Klima verändert.
Also Sie wollen ja hier in Deutschland Industrie aufbauen für KI, dann
selbstverständlich. Wäre das die Gigawatt, die wir darstellen, werden wir sicherlich auch mit dem weiteren Zulauf auch in Erneuerbaren darstellen
können. Kann man denn gegen die USA da überhaupt noch antreten? Also das Klar. Souveränität ist ein sehr politisches, strategisches Ziel. Das würde, glaube ich, jeder gerne haben. Ich frage mich nur, ob es ein realistisches Ziel ist, dass es wert ist zu verfolgen oder ob der Zug in Wahrheit schon abgefahren ist. Was nicht heißt, dass man hier nicht Produkte hat und dass man hier nicht eigene Entwicklung natürlich hat und eigene Rechenzentren und was es alles nicht gibt. Also, aber kann man das gegen die USA definieren?
Man muss.
Als souverän gegen die USA?
Also wir reden jetzt, ich nehme das mal jetzt von der Energiefrage weg. Wir haben aus meiner Sicht uns ja heute bereits in den letzten 10 Jahren technologisch in eine Abhängigkeit begeben, weil wir an diesem Wachstum, Chips, Software, Plattformgeschäfte, und jetzt KI, sind wir einfach in eine Abhängigkeit geraten und sehen, das kann auch geopolitisch genutzt werden. Gleichzeitig fehlt uns das einfach an Wachstumsmöglichkeiten. So, es ist nie zu spät, es ist allerdings schon sehr spät und kann man aufholen, wir müssen einen anderen Weg beschreiben. Die Rechenzentrumskapazitäten, über die wir in den USA sprechen, ist ja nicht von heute auf morgen gewachsen. Die sind ja auch mit den Plattformgeschäften, mit der Internetökonomie dort entstanden. Sehr stark consumerlastiges Geschäft. Ich glaube, unser Weg ist sehr stark das Industriegeschäft. Wir haben einen starken Mittelstand. Wir haben auch gute Unternehmen in diesem Bereich. Und gleichzeitig sind wir innovationsfähig. Und jetzt geht es darum, in unserem Maßstab entsprechend zu skalieren. Also ich glaube nicht, dass der Zug abgefahren ist. Mit der Einstellung vor 40 Jahren wäre China nicht dahin gekommen, wo sie heute
glauben
sind.
Glauben Sie, also ich habe, wenn man mit Leuten spricht, in so Berufen, die gut ausgebildet sind, von Anwälten bis Ingenieure, dann gibt es eine große Sorge und Verunsicherung. Was macht das mit meinem Job? Was davon ist ersetzbar, in Anführungsstrichen, durch die KI? Was muss ich eigentlich machen, damit ich nicht ersetzbar bin? Offenkundig muss ich mit den Händen arbeiten, auch nicht das, was alle wollen oder was vielleicht auch gesellschaftlicher Konsens war, dass Arbeiten mit den Händen gar nicht so dolle ist. Eigentlich müsste man mit dem Kopf arbeiten, das macht das aber die KI. Also was macht das mit unserer Gesellschaft und was macht das mit jüngeren Generationen, die sehen, was sie da reinlaufen? Ich bin echt leider skeptisch, ob das gesellschaftlich mehrheitsfähig ist, wie so manches andere, über das wir hier schon gesprochen haben.
Da würde ich ausnahmsweise zustimmen. Und ja, weil ich glaube, das ist die Wahrnehmung von vielen, ist, dass sozusagen die künstliche Intelligenz das Leben von vielen, und jetzt, wir haben schon über Internetsicherheit gesprochen, über Deepfakes, ich bin da auch viel betroffen, das ist das Leben von vielen, unsere Diskurse, unsere Plattform, unsere Räume, aber auch das Wirken, das Arbeiten einschränkt oder sagen negativ verändert, nebenbei durch die Energiefrage und übrigens auch einen enormen Wasserbedarf unseren Planeten zerfrisst. Und das Ganze wird als ein Zukunftsversprechen dargestellt, von dem aber ja neben so Effizienzmaßnahmen für, glaube ich, viele einfach normale Leute wenig bei übrig bleibt. Was ist denn da? Haben Sie da ein Konzept, um das, also wie soll das anders aussehen in Deutschland, um auch zu beweisen, es gibt da einen Mehrwert?
Also jetzt haben wir wieder viele Sachen reingeschmissen. Die Energie lassen wir mal außen vor. Jetzt haben wir Wasser drin. Ist ja auch wichtig. Aber die modernen Jobs komme ich gleich zu. Ich komme gleich auf die Jobs. Bei den modernen Rechenzentren, die heute gebaut werden, haben sie geschlossene Wasserkreisläufe. Das Wasser wird einmal entnommen und läuft bis zu 2 Jahre, bis es ausgetauscht wird. Ist also nicht regelmäßig aus dem Grundwasser. Heute hat sich die Technik schon weiterentwickelt. Und was die Energieeffizienz angeht, den sogenannten Effizienzfaktor, wie viel Energie geht rein in die Chips, sozusagen die Rechenleistung, ist Deutschland weltweit führend. Und das wird auch noch weiter vorangehen. Zu den Jobs. Das ist ein Thema, darüber, dass ich mir sehr viel Gedanken mache, dass ich sehr, sehr ernst nehme. Und darauf muss man eine Antwort finden. Da gibt es aber keine einfache Antwort. Die schlechteste aller Antworten allerdings, die gibt es schon. Die heißt nämlich, nicht teilzunehmen. Und ich sage Ihnen, wie meine Gleichung aussieht von der Logik her. Wenn man KI richtig anwendet, kann KI so planen, deshalb stürmt ja auch jeder drauf los, zu einem unglaublichen Wachstum führen. Es kann ein Wachstumsbooster sein. Dieses Wachstum findet anders statt als bisher und verändert auch gesellschaftlich wahrscheinlich viele Dinge. Aber dieses Wachstum brauche ich, um einen Übergang, der uns fordern wird, auch finanzieren zu können. Am Ende dieser Kette kann durchaus, wenn wir es richtig machen, und deshalb ist es wichtig, dass es auch unsere KI ist, damit es auch gesellschaftlich gut funktioniert, kann etwas Besseres stehen. Der Übergang ist mit viel Unsicherheit behaftet, aber wir müssen ihn finanzieren können. Und dafür brauchen wir KI.
Aber dafür müsste doch auch sichergestellt werden, dass alle von dem Wachstum und von dem Wirtschaftswachstum, was durch die KI hoffentlich entsteht, ich gebe Ihnen komplett recht, wir müssen partizipieren, denn die Entwicklung kommt so oder so, dass sie daran auch teilhaben. Und da hat, ich glaube, es war sogar Bill Gates, der schon 2017 mal vorgeschlagen hat, Roboter sollten auch Steuern zahlen. Das wäre dann ja die Frage, wie verteilt man eigentlich die Gewinne, die durch künstliche Intelligenz...
Aber immerhin brauchen Roboter keine Einkommen, zumindest nicht so viele. Denn von den Einkommen, um die es ja hier auch geht, von den Menschen, kann man sich, Achtung, eine Kreuzfahrt leisten. Noch ein Übergang, das wird immer besser. Und dazu, zu den Kreuzfahrten, hat eine sehr abschließende Meinung Clara Pfeffer.
Dieses Geschäftsmodell ist einfach krank. Ein schwimmender All-Inclusive-Traum für wenige, bezahlt von allen anderen Kreuzfahrten. In den Häfen stauen sich die Kolosse, Zehntausende spülen sich durch die Altstädte. Den Einwohnern bleibt von dem 41-Milliarden-Geschäft nur Müll und Lärm. Unter Deck schuften Menschen für Niedriglöhne, möglich, weil diese Luxusburgen unter Billigflaggen fahren und Arbeitsrechte sowie Steuern einfach umschiffen. Der Hunter-Virus-Ausbruch zeigt nur, was ohnehin gilt. Diese schwimmenden Städte verstärken alles. Viren, Dreck und sozialen Stress. Wollen wir uns diese Industrie wirklich noch leisten?
Die Aufregung um das Hunter-Virus auf diesem Kreuzfahrtschiff, glaube ich, erzählt weniger eine Geschichte über Kreuzfahrten grundsätzlich, sondern über die Art und Weise, wie wir Corona verarbeitet oder eben gar nicht verarbeitet haben, dass Menschen eine absolute, so eine Art Traumareaktion haben. Jetzt, um Gottes Willen, nicht wieder eine Pandemie. Ich würde denken, das ist A, erstmal ein Riesenappell, sich mit einer Aufarbeitung zu beschäftigen, gerade auch bei Jüngeren, die einfach unglaublich viel gelitten haben in dieser Zeit und in den, sozusagen in der Politik in dieser Zeit. Was die Kreuzfahrten betrifft, ist, glaube ich, die Frage, ob man, wer ökologisch den Preis bezahlt. Also, dass man sagt, es gibt Modelle, Urlaubsmodelle in diesem Falle, wo man ja praktisch einen Freizeitpark auf ein Containerschiff packt und dann über die Weltmeere schickt. Da muss irgendwer den Preis zahlen und aktuell zahlen es halt nicht die Leute, die selbst auf diesem Schiff dabei sind. Das wird sozusagen runtersubventioniert und letztendlich tragen wir das alle mit. Und das, würde ich sagen, ist einfach für keine Art von Urlaub ein gutes Modell, sondern da muss man sich überlegen, okay, wie lässt sich das finanzieren, wer zahlt den Preis und wo sagt man vielleicht auch, den Preis wollen wir nicht bezahlen.
Also ich würde auch normalerweise sagen, man gönnt jedem seinen Urlaub und die Menschen sind offensichtlich bereit, sehr viel Geld dafür zu zahlen, aber so, vor allem die Augen zu verschließen, vor allem was da noch drumherum auf diesem Schiff passiert. Die Arbeitsbedingungen sind wirklich unterirdisch und das geht, weil wir auf den Weltmeeren kaum Regeln haben und weil wir da plötzlich sagen, es ist doch alles egal.
Also das, es gibt,
aber meinen Sie, man kriegt das hin, das
zu regulieren? Lässt sich einzeln klären, im Zweifel. Zumindest so wie viele andere Dinge in der Richtung auf diesen Märkten geklärt worden sind. Ich verstehe nicht, woher so der Furor kommt, aber das verbieten wir jetzt. Bingo, das machen wir. Das können wir verbieten, also verbieten wir es. Ich bin jetzt auch kein großer Fan eines schwimmenden Hotels mit 6.000 Gästen und 18.000 Mitarbeitern. Und wenn das Ding mal umkippt, dann liegen sie alle im Wasser. Also,
naja, der Furor kommt daher, dass es ja jetzt schon einige Küstenorte gibt, die einfach sagen, die sagen, wir wollen Anlegeverbote erlassen.
Dann sollen sie das
sagen, wir wollen das nicht mehr. Genau, ich finde, aus deutscher Sicht muss man heraus sagen, können wir das eigentlich zulassen, dass diese Unternehmen in Deutschland ihren Hauptsitz haben, aber ihre Schiffe unter anderen Flaggen fahren lassen. Von den Kreuzfahrtschiffen aus Deutschland fährt keine einzige unter deutscher Flagge. Ich finde schon, man könnte überlegen, von politischer Seite aus müssen eigentlich Unternehmen, die bei uns sitzen, nicht auch deutschen Arbeitsschutzrechten auch auf ihren Schiffen Folge leisten. Also auch da unter
Können wir uns auch angucken. Ich glaube, bei der Fülle der Themen, die wir heute schon diskutiert haben, ist war, wie man immer im Leben, ist mal ein bisschen priorisieren. Ich bin jetzt auch nicht der klassische Kreuzfahrtschiff-Urlauber. Ich kenne aber viele Menschen, denen das viel Freude bereitet. Und wenn man sich die Nachfrage anschaut, scheint das ja auch wirklich vielen Menschen auch zu gefallen. Und wenn jetzt der erste Impuls ist, das müssen wir verbieten, das ist wieder so ein Also ich muss sagen, ich weiß nicht, warum das immer der Reflex sein muss. Zwei Dinge. Das natürlich das Thema vom Klimaschutz her bei den Kreuzfahrtschiffen. Daran wird gearbeitet. Das ist ein wichtiges Thema. Ja. Sie sprachen die Arbeitsplätze an. Ich kenne verdammt viele Menschen auch aus dem Ausland, die gerne diesen Job haben. Der ist hart. Ich würde mich jetzt nicht trauen, für die Menschen das Urteil zu fällen, diesen Job solltest du nicht tun. Dann solltest du nicht tun. Das ist, denke ich, gibt's auch noch viele, die ich kenne auch Menschen, die mehrere Jahre dort gearbeitet haben.
Ja, ich auch.
Und da gibt's also ein differenzierteres Bild. Und zu den Fragen, sollen die an den Häfen anlegen, das muss dann eine Kommune auch für sich selber entscheiden.
Naja, aber da finde ich, muss man sich ein bisschen ehrlich machen, die Problembeschreibung ist natürlich richtig und gleichzeitig stellt sich dann die Frage, wieso kann das so beliebt sein? Naja, weil es auch vergleichsweise sehr günstig ist, also viel günstiger als das, was an Kosten entsteht, weil Menschen, die da drauf arbeiten, nicht vernünftig bezahlt werden, weil die ökologischen Kosten nicht eingepreist werden. Und das heißt,
ökologische Kosten, was immer die dann berechnet werden, einpreisen würden, dann gäbe es wahrscheinlich gar keinen Urlaub.
Es geht ja nicht grundsätzlich um irgendwelche Urlaubsfragen. Und es gibt natürlich tausende Möglichkeiten, auch übrigens auf den Meeren mit Segelbooten und was auch immer, andere Arten und Weisen der Fortbewegung zu kultivieren, als auf diesen Schiffen, was man ja bei hier macht.
Aber dann
wird es
ja nun echter Luxus. Hier ist doch der Vorgang, das war Kreuzfahrt.
Aber das ist das Problem.
Das war mal echter Luxus, genauso wie Flugreisen mal echter Luxus waren. Und Sigmar Gabriel, gut, lang vergessener SPD-Parteichef mal, sagte, der Flug einer Billiglinie nach Mallorca ist aktive Sozialpolitik, weil sich damit Menschen leisten konnten, die jahrzehntelang zugucken mussten, wie andere flogen. Ja. Und das spielt sich mit diesen Schiffen, ob man sie mag oder nicht,
aber das
jetzt
ist
noch einmal wieder ab. Es popularisiert eine Form von Urlaub, die vorher the happy few vorbei.
Nee, es baut aber vor allem eine Illusion auf. Und das ist doch, glaube ich, der Kern der Sache. Ich finde auch die Verbotsdebatte daran gar nicht so interessant, sondern die Frage, wie geht man damit um, dass etwas kultiviert wurde, was ökologisch, aber sagen wir auch sozialrechtlich, eigentlich eine absolute Überlastung darstellt. Und da kann man natürlich bis in alle Tage hinein argumentieren, naja, irgendwer will das, deswegen lässt man es. Aber trotzdem gibt es ja eine Kollektivverantwortung zu überlegen, wie schützen wir die Ozeane vor der völligen Zernutzung, wo es ja nicht um das Erleben, sondern um das Zerleben unserer Lebensräume geht. Wie sorgt man dafür, dass nicht die wenigen, die sich das leisten können, Lebensräume kaputt machen, von denen alle anderen auch abhängen? Und das sind, finde ich, schon Fragen, bei denen man sich den Raum nehmen muss, ein bisschen komplexer zu argumentieren als Verbot, ja oder nein, oder darf man das den Leuten antun, unter der Prämisse, es geht ja nicht darum, um alles in der Welt, Leute können Urlaub machen, wie sie es wollen, und ich fände auch, es wäre okay, das auf irgendeiner Form von sozusagen klimaschädlichen Schiffen zu machen, solange dann irgendwer den Preis zahlt und nicht alle anderen ungefragt den Preis mitzahlen müssen und keine Möglichkeiten haben zu intervenieren.
Ich glaube, es hat sich hier einfach über die letzten Jahrzehnte ein Geschäftsmodell wirklich so selbst zerstört, weil es so übertrieben wurde. Natürlich, ein oder zwei Kreuzfahrten sind in Ordnung, wenn die so funktionieren. Nein, Tourismus meine ich nicht im Allgemeinen. Es gibt sehr gute Formen von Tourismus und Tourismus kann sogar für ökologische und soziale Sachen extrem wichtig sein für die Orte vor Ort. Hier ist ja gerade das Problem, dass die Orte, wo diese Kreuzfahrtschiffe anlegen, überhaupt nichts davon haben und diejenigen sind, die sich jetzt wehren. Das heißt, im Endeffekt gibt es einige wenige große Konzerne, die massiv davon profitieren, nirgendwo Steuern zahlen, nirgendwo Arbeitsrechte einhalten und dieses Geschäftsmodell, da muss man wirklich rangehen.
Also ich verstehe viele Argumente, der ökologische Fußabdruck etc. steht die Herausforderung. Ich muss mal verstehen, aber was ich auch überraschend finde, diese ganzen Diskussionen, sprechen wir nicht über die Menschen, die das genießen, die Urlaub machen wollen, die sich das leisten können, die finden in der Diskussion nicht statt. Außer, ja, man hat sie dahin gebracht, weil das ist so günstig geworden. Sonst wollen wir doch auch, dass die Menschen partizipieren und das, was man sich mal erträumt, an Plätze der Welt zu kommen, wo man sonst nicht hinkommt. Wir können doch jetzt nicht wieder an den Menschen vorbeigehen und sagen, du, wir müssen dich jetzt mal erziehen und sagen, was gut ist und was schlecht ist. Also für mich ist das finde ich ein bisschen schwierig.
Aber wir sind ja hier auch eigentlich sozusagen Freunde der Zahlen, dachte ich. Und genauso wie mit dem Fliegen, es fliegen die wenigsten privilegierten Prozent weltweit betrachtet. Die wenigsten privilegiertesten Prozent können überhaupt sich Kreuzfahrten leisten. Also wir sprechen ja ohnehin von einer, sagen, das ist ja nicht das Volk und der allgemeine Mensch, sondern relativ wenige. Und wenn wir anerkennen, die ökologischen, sagen die ökologische Krise, aber viele von den auch menschenrechtlichen, sozialen Herausforderungen sind entstanden, weil wir Lebensstile und Wohlstandsfantasien kultiviert haben und jetzt statt unsere Lebensgrundlagen verteidigen, diese Illusion verteidigen. Und da, glaube ich, kann man mal Fragen stellen.
Ich muss leider beenden und mich bedanken für das sehr engagierte Diskutieren bis hin zu den Kreuzfahrten. In einer Woche kommt Pina Atalay hier zu Wort mit ihren Gästen. Und wir kommen nach Pfingsten wieder am 8. Juni. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und herzlich noch einmal in die Runde.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Vielen Dank.